HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Wir haben die Grundwerte des Grundgesetzes und dazu gehört der Artikel 5. Das ist die Freiheit der Meinung, der Wissenschaft und natürlich auch der Kunst. Pressefreiheit,
Pressefreiheit. Ein Maulkorb für die Presse, völlig unakzeptabel.
Also ich finde, dass jegliche Zensur eine Beleidigung ist.
Aber das heißt eben nicht, dass jede geheim zu haltende staatliche Unterlage dem Journalismus zugänglich gemacht werden darf. Pressefreiheit,
Pressefreiheit. Eine demokratisch organisierte Gesellschaft benötigt eine kritische Öffentlichkeit. Diese kritische Funktion übernehmen die Journalisten.
Ihnen ist eine hohe Aufgabe anvertraut, die Verbreitung wahrheitsgetreuer Nachrichten und deren objektive Kommentierung.
Wer die freie Presse, wer für sich reklamiert, dass seine eigene Meinung die einzige sei und dass das kritische Hinterfragen der eigenen Meinung durch Medien, Lügenpresse sei, der legt die Axt an die Wurzeln der Demokratie, ob er Präsident der Vereinigten Staaten ist oder ob er bei Pegida mit herumläuft.
Wobei in Deutschland sind Medien ja aktuell eigentlich weitgehend frei. Das bekommen wir regelmäßig bei internationalen Vergleichen bestätigt. Allerdings ist die Pressefreiheit nur etwas wert, wenn Journalisten sie auch nutzen, um ihren Auftrag zu erfüllen. Was aber fangen wir tatsächlich an mit dieser Freiheit? Vielleicht zu wenig. Jedenfalls sind die Vorwürfe zahlreich. Sie lauten zum Beispiel, Medien seien im Mainstream gefangen. Der Rudeljournalismus mache Copy and Paste statt eigene Debatten anzustoßen. Journalisten betrieben Selbstzensur, sie verbreiteten einseitige oder sogar bewusst falsche Informationen und das mit der Attitüde, unangreifbar auf der richtigen Seite zu stehen. Andererseits hat ja nun mal jeder das Recht, seine Meinung zu äußern, in Wort, Schrift und Bild, und dank Internet tun das auch immer mehr und immer unterschiedlichere Menschen. Auf dieses Spannungsverhältnis schauen wir heute am Internationalen Tag der Pressefreiheit hier bei HR2 der Tag. Können wir, was wir dürfen, vom Nutzen der Pressefreiheit, so unser Thema heute. Und gerade diese Freiheit, die Welt zu erklären und auf Missstände aufmerksam zu machen, die ist es ja auch, die viele junge Menschen immer noch anlockt. Unser Kollege Markus Pfeiffer, der gerade beim Hessischen Rundfunk ein Volontariat, also eine journalistische Ausbildung macht, erklärt uns diesen Reiz. Ein Reiz, den auch die vielen Hindernisse offenbar nicht schmälern.
Seit ich denken kann, begeistere ich mich für guten Journalismus. Einen Journalismus, wie ihn Ulrich Wickert, Wolf von Nojewski, Gerd Ruge und Peter Scholl-Latour verkörpert haben. Sehr unterschiedliche Typen, aber allesamt weit gereist, weltwissend und wortgewaltig. Dabei gleichzeitig auch unabhängig, verlässlich und glaubwürdig. Und genau deswegen meine Vorbilder für das, was ich als Journalist selbst betreiben möchte. Einen wohlrecherchierten, ausgewogenen, inspirierenden und unabhängigen Journalismus. Ein Journalismus, der sagt, was ist, ohne sich mit einer Sache gemein zu machen, der informiert, nicht aber unnötig erregt. Eben eine solide, rationale Meinungsbildung und damit gute Entscheidungen für uns, für unsere Nächsten und auch unser Land ermöglicht. Doch in letzter Zeit wird das Konzept des guten Journalismus aus vielen Richtungen unter Beschuss genommen. Überall und jederzeit Informationen erhalten. Die ständige Erreichbarkeit des Smartphone-Zeitalters macht's möglich. Quasi in Echtzeit auf dem Laufenden sein, alles schön und gut, wenn denn die Qualität stimmt. Doch bei dem, was aus den überhitzten Newsfabriken in die Weltgeschichte und ins Netz geblasen wird, stimmt die Qualität oft nicht mehr. Banalitäten werden zur Eilmeldung und im Wettlauf um die schnellste Nachricht bleibt die Recherche auf der Strecke. Nur die halbe Wahrheit gemeldet, macht ja nix, dann wird halt die nächste Eilmeldung rausgeballert. Es geht um Klickzahlen. Weil sich viele Newsplattformen im Netz per angezeigter Werbung finanzieren, müssen sie möglichst viele Nutzer dazu bringen, möglichst viele unterschiedliche Seiten zu öffnen. Das Ergebnis: Sex, Drugs and Rock'n'Roll, reißerisch angepriesen, möglichst ohne Tiefe, für die rationale Meinungsbildung unbrauchbar. Hinzu kommt der Spardruck in vielen Häusern. Lokalzeitungen sterben oder werden zusammengelegt, die Zahl der PR-Texte online und in den Blättern nimmt zu, selbst einige Fernsehsender greifen freudig auf das Drehmaterial aus den Pressemappen zurück. Ich frage mich, wie unabhängig und tiefgründig diese Kollegen noch arbeiten können. Angesichts dieser Entwicklung kann ich die aufkommende Kritik an dem, was den Nutzern zurzeit als News verkauft wird, durchaus verstehen. Nur der Vorwurf der Lügenpresse, dieser Kampfbegriff der Nazis, trifft die meisten Journalisten völlig zu Unrecht. Die New York Times verstärkt ihre Rechercheteams und verzeichnet Abonnentenrekorde. Das gemeinnützige Recherchezentrum Korrektiv macht hoch angesehene Recherchen für die Bürger und das sogar finanziert von Bürgern, die die Welt besser verstehen wollen. Die Online-Bezahlschranken deutscher Zeitungen finden immer mehr Akzeptanz. Und auch das Publikum denkt um. Angesichts von Fake-News-Startups aus Mazedonien, Gerüchten aus russischen Trollfabriken und alternativer Fakten aus Trumps Weißem Haus entdecken viele Menschen den guten Journalismus à la Wickert, von Nojewski, Ruge und Scholl-Latour wieder. All das gibt mir Hoffnung. Hoffnung darauf, dass die Zeiten des guten Journalismus, den ich so liebe, noch nicht ganz um sind. Dass der wohlrecherchierte, ausgewogene, inspirierende und unabhängige Journalismus eine Zukunft hat. Ich jedenfalls werde meinen Beitrag dazu leisten. Sie auch?
Markus Pfeiffer, unser Volontär, über einen erfüllten Berufswunsch. Aber hält dieser Idealismus Stand mit der Realität? Denn es stimmt ja schon, es ist auf eine Art sehr viel schwieriger geworden, als Journalist zu arbeiten. Der Strukturwandel, die Konkurrenz des Internets, die Sparzwänge, vieles mehr. Aber gleichzeitig war es noch nie so leicht. So leicht, an Geschichten ranzukommen. Noch nie waren Informationen so frei zugänglich wie heute. Und noch nie war es so leicht, Geschichten weiter zu erzählen, durch die vielen neuen Kanäle, die sich da aufgetan haben. Trotzdem sagen Kritiker, die deutsche Medienlandschaft ist hochgradig langweilig. Statt Pluralität gibt es Eintönigkeit und statt Vielfalt Einfalt. Kann das sein? Ausgerechnet unsere international verglichen so gelobten, freien, kreativen deutschen Medien sollen im Mainstream gefangen sein? Markus Beckedahl ist netzpolitischer Aktivist und Journalist und Chefredakteur des von ihm gegründeten Blogs Netzpolitik.org. Ich habe ihn gefragt, wie er das sieht. Gibt es diese Konformität, diese Wucht der Mehrheit?
Also ich bekomme immer wieder mit, dass es viele Menschen gibt, die diese Wucht, diese Konformität sehen. Aber ich habe häufig aber auch das Gefühl, dass wir noch glücklich sein können in Deutschland, dass wir noch ein relativ funktionierendes Mediensystem in seiner Pluralität haben, dass man immer noch an den Kiosk gehen kann und eine Tageszeitung nach seiner eigenen politischen Färbung kaufen kann. In vielen anderen Ländern gibt es so eine Pluralität gar nicht mehr.
Mainstream-Medien, das ist ja ein Begriff, den wir vielleicht nochmal kurz erläutern müssen. Der kursiert vor allen Dingen im Internet, um sich abzugrenzen. Mainstream-Medien, das sind demnach dann die elitären, etablierten, das Establishment. Jetzt könnte man denken, die Blogger, die haben es gut, die sind ganz frei von solchen Zuschreibungen. Wenn Sie auf Ihre eigene Rolle schauen, welche Zwänge gibt es da für Sie?
Also für uns gibt es vor allen Dingen erstmal ökonomische Zwänge. Netzpolitik.org ist ein Non-Profit-Medienunternehmen. Hinter uns ist ein gemeinnütziger Verein. Wir werden von unseren Leserinnen und Lesern fast ausschließlich finanziert, weil wir festgestellt haben, dass Werbung auf einem Internetblog, was sich mit Politik beschäftigt, nicht funktioniert. Da gibt es weder Werbetreibende und selbst wenn es die gibt, dann bekommen unsere Leser die Werbung nicht angezeigt, weil sie alle Adblocker nutzen. Wir befinden uns auch irgendwo in der Mitte zwischen dem, was halt viele Menschen Alternativmedien nennen, eine Gegenöffentlichkeit im Netz und Massenmedien, traditionellen Medien. Ich möchte den Begriff Mainstream-Medien eigentlich nicht in den Mund legen, weil es mittlerweile ein Kampfbegriff geworden ist. Aber letztendlich haben wir auch viele Vorteile in dieser Situation. Wir sind relativ frei, wenn wir uns ausfinanziert haben, was wir dank einer starken Community sein können, Sachen auszuprobieren, Geschichten auch mal anders zu erzählen und vor allen Dingen unsere Leserschaft über das Netz einzubinden in unsere Arbeit. Das sehe ich vor allen Dingen als die Vorteile einer Unabhängigkeit an.
Allerdings haben Sie ja auch schon Ihre Erfahrungen gemacht mit den Grenzen der politischen Berichterstattung. Das war 2015, da hatten Sie mit einem Kollegen Ausschnitte auf Netzpolitik.org gestellt, Ausschnitte aus einem Bericht des Verfassungsschutzes, die allerdings den Vermerk vertraulich hatten. Deshalb wurde gegen Sie beide dann ermittelt wegen Landesverrats, woraufhin Justizminister Maas den damaligen Generalbundesanwalt Harald Range rauswarf. Es gab eine Riesendiskussion, Empörung, Solidaritätsadressen. Würden Sie sagen, dadurch hat sich aber auch etwas positiv bewegt in Sachen Pressefreiheit?
Also ich glaube, der Fall hat nicht nur uns gezeigt, dass es in Deutschland eine hohe Sensibilität beim Thema Pressefreiheit gibt und eine starke, riesige Zivilgesellschaft, die solidarisch hinter einem steht. Sie hat aber auch gleichzeitig gezeigt, dass Pressefreiheit etwas ist, was man jeden Tag aufs Neue verteidigen muss, weil es natürlich auch in einem komplexen Staat immer wieder auch Elemente gibt, die an zu viel Transparenz und an zu viel Journalismus, der wiederum den Mächtigen auf die Finger schaut, nicht allzu viel Interesse haben, weil sie lieber im Geheimen arbeiten.
Die Diskussion um die Freiheit der Presse und auch um die Glaubwürdigkeit von Medien, das ist ja eine Diskussion, die uns vor allen Dingen das Internet gebracht hat. Wenn jeder sagen kann, was er will, wer hat dann am Ende recht? Irgendwo kann dann jeder seine Wahrheit und seine Sicht bestätigt sehen, wenn er oder sie dann nur lang genug sucht. Alles kann stimmen, auch das Gegenteil. Und heraus kommt dann oft genug Geblubber oder wildes Geschimpfe. Wie reagieren Sie als Blogger darauf? Wie grenzen Sie sich da ab?
Also wir sind davon überzeugt, dass größtmögliche Transparenz und Offenheit sowohl in der Finanzierung als auch in der Art, wie wir arbeiten, dazu führen, dass wir zumindest unter unserer Leserschaft eine hohe Glaubwürdigkeit genießen. Das ist eine andere Herangehensweise, als Medienmacher es früher gewohnt waren, aber wir haben halt auch eine andere Ausgangssituation dadurch, dass halt die Leserschaft, dadurch, dass die Zuschauer, Zuhörer auf einmal mitsenden und zurücksenden können. Und wir glauben, dass halt Offenheit und Transparenz hier zumindest ein Entgegenkommen darstellen, weil man damit einerseits die eigene Leserschaft darin weiterbilden kann, wie Medien überhaupt gemacht werden, wie Medien funktionieren. Andererseits kann man durch Transparenz und Offenheit natürlich auch sofort Vorurteile entkräften, bevor sie überhaupt erstmal in der Welt sind.
Also es gibt zwei Kanäle, es wird nicht nur gesendet, sondern es wird auch empfangen bei Ihnen.
Wir hören unseren Leserinnen und Lesern zu, das ist nicht immer freundlich, aber wir nehmen Argumente auf und schätzen vor allen Dingen das Feedback, was wir bekommen, weil es hilft uns, besser zu werden.
Jetzt klingt das alles nach einem sehr idealen Zustand. Also Sie bekommen keine Hass- oder Schmäh-Mails beispielsweise?
Oh, fast minütlich. Das sind aber dann eher die Menschen, die ich nicht zu unserer Kernleserschaft zähle. Wir haben jetzt in den letzten ein, zwei Wochen verschiedene investigative Geschichten über die AfD und ihr Unterstützernetzwerk auf Twitter veröffentlicht. Das führte natürlich auch dazu, dass diejenigen, die, ja, sagen wir mal, in der AfD eher eine heilige Partei sehen, sich verunglimpft sahen und uns dann auf den unterschiedlichsten Kanälen ihre Meinung mit kundtaten. Damit muss man leben, das ist nicht schön, aber ich vermute mal, das ist jetzt auch keine so neue Entwicklung. Das hat es früher auch schon gegeben. Wir haben es nur nicht mitbekommen, weil die Menschen ihre Fernbedienung beschimpft haben und heute haben sie halt einen Rückkanal.
Sagt Markus Beckedahl. Er hat vor 15 Jahren den Blog Netzpolitik.org gegründet und ist dessen Chefredakteur. Über Journalisten lässt sich ja trefflich schimpfen. Das ist nicht nur heute belebend, das war es auch schon vor 100 Jahren. Schon damals waren sie oft eitel und nahmen sich und ihre Meinung viel zu wichtig. Und überhaupt, was ist eigentlich ein Journalist? Ist es ein geschützter Begriff? Kann das nicht irgendwie jeder werden? Die Antwort, die Egon Erwin Kisch, der berühmte rasende Reporter, uns darauf liefert, ist, man setze sich an einen Stammtisch, am besten an den von Rilke.
Es ging um die Poesie. Rilke sprach wie immer erregt auf uns ein. Seine langen Hände flatterten wie Tauben auf uns zu. Ich habe die Formel gefunden. Poesie ist Liebe und Liebe ist Gottesglaube. Ärgerlich stülpte der halbtaubstumme tschechische Essayist Antonín Maček seine Hand, die bisher wie ein Hörrohr sein Ohr verlängert hatte, als Sprachrohr auf den Mund und schrie unartikuliert: »Welcher Gottesglaube! Sie als Katholik können doch nicht das Heidentum der griechischen Tragiker, den Mohammedanismus von Tausend und einer Nacht, den Protestantismus der deutschen und englischen Dichter, Sie dürfen das doch nicht Gottesglaube nennen, Sie nicht, René!« Ich warf die Namen Oscar Wilde und Anatole France, die uns damals Ideale waren, als Beispiele ungläubiger Dichter ins Gespräch. Rilkes Tauben hoben sich hoch, um auf uns herabzufliegen, aber ehe ihre Botschaft uns erreichte, klopfte mir jemand auf die Schulter. Es war ein alter Redakteur der Bohemia, bei Gästen und Kellnern des Cafés Zentral unbeliebt, weil er aus den auffliegenden Zeitungen Notizen ausschnitt oder gar Seiten herausriss. Ich stand auf und wandte mich zu dem Redakteur. Er habe mir zu bestellen, dass ab Anfang April eine Stellung in der Redaktion frei sei. Das ist sehr schön, antwortete ich. Ich nehme sie an.
Egon Erwin Kisch, der Vorurteile über Journalisten gerne bestätigt. Sie hören HR2 der Tag heute mit der Frage, können wir, was wir dürfen, vom Nutzen der Pressefreiheit. Und genutzt wird sie ja schon, aber nicht immer so, wie es den Betroffenen gefällt, denen, die in den Artikeln und Beiträgen vorkommen. Sabine Müller aus Berlin über einige Fälle, wo sich Politiker über die Berichterstattung geärgert haben und dagegen dann auch offensiv vorgegangen sind.
Es ist knappe 2 Jahre her. Da klingelte an einem Sonntagmorgen um 9:30 mein Diensthandy und die Sprecherin des damaligen SPD-Chefs Gabriel war dran. Sie erklärte mir in barschem Ton, Gabriel finde meinen Beitrag über ihn auf tagesschau.de absolut nicht okay. Der müsse runter von der Seite. Ich war kurz sprachlos, weil mir erstens sowas noch nie passiert war und ich zweitens die Aufregung nicht wirklich verstand. Sicher, ich hatte einen kritischen Blick auf Mr. Zickzack geworfen, aber sowas hörte Gabriel doch dauernd. Die Sprecherin drohte mir, wenn ich nicht dafür sorge, dass der Text verschwinde, werde sie sich an höhere Stellen wenden. Nach der ersten Sprachlosigkeit erklärte ich ihr, ich hätte inhaltlich nichts zurückzunehmen und sehe keinen Grund, irgendetwas von der Tagesschau-Seite zu streichen. Daraufhin legte sie grummelnd auf und es kam auch nichts mehr nach. Ein ziemlich leichter Sieg für die Pressefreiheit, ganz anders als bei den großen Kämpfen, die andere ausfechten mussten.
Abgrund von Landesverrat im Lande,
schimpfte Kanzler Konrad Adenauer 1962 über den Spiegel und dessen Geschichte über die Schwächen der militärischen Verteidigungsbereitschaft Deutschlands. Die Strafverfolgung wegen angeblichem Landesverrat brachte mehrere Spiegeljournalisten für Monate ins Gefängnis, Redaktion und Privatwohnungen wurden durchsucht. Dass die Sache so ausging, wie sie ausging, nämlich mit der Freilassung der Spiegelmitarbeiter und dem Rücktritt von Verteidigungsminister Strauß, lag auch daran, dass die Öffentlichkeit klar für die Pressefreiheit Partei ergriff.
Unerhört.
Eine große Schweinerei.
Danach vergingen Jahrzehnte, bis es wieder Ermittlungen gegen Journalisten wegen Landesverrats gab. Im Sommer 2015 gegen die Blogger von Netzpolitik.org, die Ausschnitte aus einem als geheim eingestuften Verfassungsschutzbericht veröffentlicht hatten. Auch hier gab es wieder einen großen öffentlichen Aufschrei. Das Verfahren wurde später eingestellt. Die Affäre kostete den Generalbundesanwalt das Amt. Der Vorwurf Landesverrat ist selten. Wegen Geheimnisverrat wird aber öfter gegen die Presse vorgegangen. 2005 etwa, als der Cicero-Autor Bruno Schirrer aus einem vertraulichen BKA-Bericht zitierte. Redaktionsräume und die Privatwohnung Schirrers wurden durchsucht.
Man hat mir sozusagen das Haus leergeräumt. Man hat mir mein gesamtes Recherchearchiv mitgehen lassen.
Cicero legte Verfassungsbeschwerde ein. Die Richter in Karlsruhe gaben den Journalisten recht. 2007 beantragte Bundestagspräsident Lammert Ermittlungen gegen mehr als ein Dutzend Journalisten wegen ihrer Berichte mit Insider-Infos aus dem BND-Untersuchungsausschuss. Zur Anklage kam es nicht. Unliebsame Berichterstattung hinterher zu ahnden, ist die eine Sache, sie schon im Vorfeld zu unterbinden, eine andere. Die AfD hat das immer mal wieder versucht und bestimmte Journalisten von Parteitagen ausgeschlossen. Mit dem Aufstieg von AfD und Pegida nahmen auch die Angriffe auf Journalisten zu. Bei Pegida-Demos wurden sie immer wieder angepöbelt und teilweise tätlich angegriffen. Mit ein Grund dafür, warum Deutschland im internationalen Ranking zur Pressefreiheit ein paar Plätze abrutschte. Die ganz großen Kämpfe mit der Politik um die Pressefreiheit, sie sind vergleichsweise selten. Kleinere Scharmützel im Alltag sind dagegen fast schon Normalität.
Sabine Müller aus Berlin. Und wenn wir uns diese Fälle anschauen, wo Politiker versucht haben, Berichte zu verhindern, dann fällt uns direkt auch dieses eine prominente Beispiel ein, das des ehemaligen CSU-Sprechers Hans-Michael Strepp. Er soll ja an einem Sonntagnachmittag mitten im bayerischen Wahlkampf vor 4,5 Jahren in der Heute-Redaktion angerufen haben, also wieder ein Anruf. Und er wollte ganz offenbar das ZDF drängen, in den Hauptnachrichten nicht über den Parteitag der Bayern SPD zu berichten. Der Anruf blieb zwar wirkungslos, der Beitrag lief trotzdem, allerdings musste Strepp zurücktreten. Und da war sie dann, die Debatte über politische Einflussnahme bei den Öffentlich-Rechtlichen, was ja besonders pikant auch deshalb ist, weil diese Sender per Staatsvertrag zur Staatsferne verpflichtet sind. Heinz Sommer ist Hörfunkdirektor hier beim Hessischen Rundfunk. Ich habe ihn gefragt, ob er auch schon mal so einen Anruf bekommen hat.
Nein, ich habe in meiner ganzen Amtszeit nicht, niemals so einen Anruf erhalten. Mache das ja nun schon fast 20 Jahre und, nein, schon mehr als 20 Jahre. Und es hat tatsächlich nie so einen Anruf gegeben. Ich glaube, das hat auch einen ganz einfachen Grund. Das nützt ja gar nichts. Und das haben Sie ja eben uns auch wunderbar dargestellt. Es hat diesen Anruf gegeben beim ZDF, aber das ZDF hat den Beitrag gesendet. Und genau das ist das Entscheidende. Lässt man sich unter Druck setzen, so ist das nicht nur eine Sache derjenigen, die versuchen, Druck auszuüben, sondern es ist vor allen Dingen auch eine Sache derjenigen, die dann diesem Druck nachgeben. Man muss dem Druck nicht nachgeben.
Und wie sieht das aus beim Intendanten? Ist da vielleicht ein Anruf gelandet
in dieser Art? Da müssen Sie den Intendanten selbst fragen. Und im Übrigen habe ich 3 Intendanten erlebt, aber ich habe es bisher niemals erlebt, dass ein Intendant deswegen bei mir angerufen hätte. Nun, also ich glaube, das ist eine Frage der Haltung und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn über die Frage politischer Einfluss und öffentlich-rechtliche Anstalten philosophiert oder spekuliert wird, dann ist es ein wunderbares Thema für die Kollegen, die da glauben, es gäbe dort sehr viel, was man herausholen könnte. In der Realität sind die Abhängigkeiten an anderen Stellen, zum Beispiel wirtschaftliche Abhängigkeiten, viel, viel größer und viel, viel problematischer.
Aber es gibt eben diesen Verdacht, der da so durchs Netz wabert. Und da wird dann auch schnell gesagt, logisch, wir vom HR, wir sind ja vom Wohlwollen der Politiker auch ein Stück weit abhängig, damit wir überhaupt existieren, damit wir Geld bekommen. Außerdem sind da auch politische Vertreter in den entsprechenden Gremien. Und also gibt es auch an dieser Stelle dann wieder Verquickungen. Wenn Sie jetzt sagen, ein solches Telefonat haben Sie noch nie führen müssen, gibt es denn andere Formen von politischer Einflussnahme?
Politische Einflussnahme ist zunächst immer eine Frage, inwieweit ich bereit bin, meine Überzeugungen und meine Grundwerte diesen politischen Einflussnahmen, die es geben könnte, zu unterwerfen. Es ist also in allererster Linie eine Sache von uns selbst. Und ich sage immer, die Pressefreiheit ist ein unglaublich hohes Gut, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg dankenswerterweise bekommen haben. Aber die Pressefreiheit ist natürlich auch gekoppelt an die Verantwortung von uns allen. Und das ist etwas, was für mich immer zusammengehört. Verantwortung der Berichterstattung setzt im Grunde genommen erst die Möglichkeit von Freiheit frei. Weil sie können nur frei sein, wenn sie damit auch verantwortlich umgehen. Und das natürlich einem Mitglied der Gremien, ein Politiker, ein Wirtschaftslenker, was weiß ich, auch sich mal über Berichterstattung ärgert und dann anruft oder schreibt, ja meine Güte, was wäre denn daran so schlimm, wenn das denn täte? Ich habe zwar keinen Anruf bekommen, Briefe bekomme ich öfter. Das ist etwas ganz Selbstverständliches, denn wir sind ja auch nicht sakrosankt und wir dürfen es auch nicht sein. Wir müssen uns ja jederzeit auch der eigenen Kritik stellen. Wir müssen uns auch der Situation stellen, dass auch wir Fehler machen. Nicht nur die anderen machen Fehler, auch wir selbst machen Fehler. Und diese Kultur zu entwickeln und an dieser Kultur zu arbeiten, das halte ich für die Zukunft der Pressefreiheit für ganz, ganz wichtig. Die Pressefreiheit wird meines Erachtens auch dann gefährdet sein, wenn wir selbst als Journalisten in einen Mainstream hineingeraten, in dem wir nicht mehr gucken, was ist auf der anderen Seite, indem wir nicht mehr zuhören wollen, was sagt der andere dazu, sondern indem wir unsere eigenen Meinungen oder anderes in einen Mainstream hineinbringen, denn dann werden wir unglaubwürdig.
Genau, dieses Missbehagen gibt es aber eben in Teilen der Gesellschaft. Da gibt es einen Vertrauensverlust gegenüber Medien. Es wird dann gesprochen von Pinocchio oder Lügenpresse. Es gibt Beschimpfungen. Und wenn wir mal genauer hinschauen, dann scheint das eigentlich hochzukochen seit ungefähr 2015. Also seitdem eben auch viele tausend Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Und da sagt nun rückblickend der Medienredakteur der FAZ, die Öffentlich-Rechtlichen hätten sich diesen Vertrauensverlust selbst eingebrockt, weil sie einseitig einen Willkommensjournalismus betrieben hätten und damit seien sie dann, Zitat, zu Lautsprechern der Regierungspolitik geworden. Stimmt das? Gibt das Fälle, in denen wir oder andere Sender uns mit einer Sache gemein machen?
Es gibt sicherlich den einen oder anderen Fall, über den man diskutieren kann. In dieser Pauschalität, in der das Michael Hahnfeld formuliert hat, gibt es das nicht. Also das kann ich ganz klar zurückweisen. Das ist ein pauschaler Vorwurf, der so nicht zutrifft. Sicherlich kann man an der einen oder anderen Stelle auch mal einen Beitrag hinterfragen und sagen, ist da vielleicht zu unkritisch reagiert worden? Hätte man da nicht auch andere Seiten noch darstellen müssen? Insgesamt aber glaube ich, dass zumindest für den Verantwortungsbereich, den ich hier überblicke, wir sagen können, dass wir sehr wohl in unserer Berichterstattung immer darauf geachtet haben, beide Seiten zu sehen, ja in diesem Fall sogar viele Seiten zu sehen. Und es gilt das alte Wort von Hans-Joachim Friedrichs, ein Journalist macht sich mit einer Sache nicht gemein, auch nicht mit einer guten. Das ist manchmal schwer. Das ist manchmal wirklich schwer, weil man möchte natürlich gerne über das Medium vielleicht mitwirken daran, dass Integration besser gelingt, vielleicht mitwirken daran, dass an einer Aufklärung schneller gearbeitet werden kann und. Aber es gehört für uns zum professionellen Selbstverständnis dazu, dass wir uns auch mit einer guten Sache nicht gemein machen dürfen. Und das, denke ich, ist ein wichtiger Grundsatz, den wir beherzigen sollten und auch können. Und er ist für mich, für die Frage Akzeptanz, Vertrauen, eigentlich ganz wesentlich.
Da gibt es noch einen anderen Grundsatz, der heißt Never be a part of a story. Der gehört auch zum Handwerkszeug. Es gibt aber auch den genau umgekehrten Vorwurf, die Öffentlich-Rechtlichen, die würden rumlavieren, um sich bloß nicht angreifbar zu machen, aus Sorge vor so einer falschen Ausgewogenheit. Und dabei komme dann so ein glatter Einheitsbrei heraus. Bloß keine Provokationen, bloß keine Irritationen. Wie sehen Sie das, Herr Sommer? Brauchen wir da mehr Mut?
Na, also der Begriff Mut ist vielleicht etwas hochgegriffen. Ich glaube, wir müssen einfach an dieser Stelle immer wieder sagen, wir müssen genau hinschauen. Und wir müssen unseren Ansprüchen, die wir an uns selbst haben, gerecht werden. Was mir im Moment Sorge macht, ist, dass bedingt durch die Möglichkeiten des Netzes, durch die neuen multimedialen Verbreitungswege für Nachrichten, für Informationen, die Menschen vieles von dem, was sie im Netz lesen können, was sie über Instagram, Twitter, Facebook bekommen, schon für journalistisch geprüfte Wahrheiten handeln. Und das ist es eben oft nicht. Und das ist eigentlich für mich die größte Sorge auch mit Blick auf die Entwicklung der Pressefreiheit, auf die Entwicklung des Journalismus, dass unsere Glaubwürdigkeit, um die wir täglich kämpfen müssen und die wir uns täglich auch kümmern müssen, dass die in diesem Strom von Möglichkeiten, sich selbst bestätigen zu lassen, in meinen Vorurteilen mich bestätigen zu lassen, durch das Netz, indem ich nur das lese, was ich lesen will, indem ich nur das wahrnehme, was ich wahrnehmen möchte, dass das unsere Glaubwürdigkeit dauerhaft beschädigt und dann ist es um die Pressefreiheit auch wirklich schlecht bestellt.
Heinz Sommer, Hörfunkdirektor des Hessischen Rundfunks. Eben haben wir schon mal Egon Erwin Kisch gehört, der später rastlose, rasende Reporter. Bei seinem ersten Einsatz allerdings stellt er sich noch reichlich dilettantisch an.
Einmal um 21:30 Uhr nachts, als ich in der Redaktion saß, kam die telefonische Nachricht, dass der Mühlenkomplex der Stadt in Flammen stehe. Da niemand von der Lokalredaktion anwesend war, wurde ich zur Brandstätte geschickt. Ich fuhr hin mit dem Gefühl, etwas zu tun, was tief unter der Schriftstellerwürde sei. Diese Beschämung wurde an Ort und Stelle von einer anderen abgelöst. Ich sah einen alten Kollegen vom Konkurrenzblatt auf einer Feuerspritze sitzen. Feuerwehrhauptmänner und Polizeibeamten stürzten von Zeit zu Zeit auf ihn zu und flüsterten ihm Neuigkeiten ins Ohr, die er eilig auf einen Zettel schrieb. Ich aber stand da mit leerem Notizblock und wusste nichts, als dass es brenne. Blamiert, traurig, von meiner Unfähigkeit tief überzeugt, musste ich in die Redaktion zurückkehren. »Schreiben Sie recht viel«, sagte mir der Chefredakteur. »Sie haben bis 1 Uhr nachts Zeit für die Lokalauflage.« So schrieb ich denn. Vom flammenden Himmel, von lodernden Flammen, von bewegter Nacht, von gerötetem Fluss, von todesmutiger Feuerwehr, blitzenden Löschgeräten, Phrase auf Phrase häufend. Ich konnte damit 3 Spalten füllen. Ungeduldig wartete ich auf das Erscheinen des Konkurrenzblattes. Es enthielt eine kurze Notiz, in der angegeben war, wie der Brand entstand, wie er entdeckt wurde, wie man die Löscharbeiten organisierte und wie hoch der Schaden war. Nackte Tatsachen, von denen ich keine Ahnung hatte. In meiner Redaktion wurde ich belobt. Der Kollege von der Konkurrenzzeitung, der den Bericht verfasst hatte, wurde gekündigt mit der Begründung, es sei ein Skandal, sich von einem so jungen Burschen überflügeln zu lassen. Erschüttert darüber, meine Leistung, deren Kläglichkeit ich kannte, als Erfolg gewertet zu sehen, musste ich mir die Fragen stellen, ob Arbeit wirklich ein Minus, Phrasengeklingel und Lügengewäsch wirklich ein Plus seien.
Egon Erwin Kisch, der Wolkenschreiber, der bei seinem ersten Einsatz als Reporter zwar keine Ahnung hat, aber dafür wenigstens schöne Worte. Heute ist der internationale Tag der Pressefreiheit. Da hält sich Deutschland laut Reporter ohne Grenzen stabil auf Rang 16 von 180 Plätzen. Aber trotzdem ist es hierzulande offenbar bedrohlicher geworden für Journalisten. Wir lesen und hören von Hassmails und körperlichen Angriffen, aktuell vor allen Dingen auf türkische oder türkischstämmige Journalisten in Deutschland. Anderes Beispiel, da sollen im März AKP-Anhänger mit ihren Türkei-Flaggen auf einen Zeitjournalisten eingeschlagen haben, weil der in Hamburg ein Free-Dennis-Schild hochhielt. Da sind Berichte über Salafisten, die Journalisten hierzulande bedrohen und in YouTube-Videos versuchen, sie einzuschüchtern mit Worten wie »Wir wissen, wo du wohnst, wir kennen deinen Fußballverein und haben deine Mobilnummer«. Und es gibt den massiven Druck von rechts. Unser Reporter Wolfram Nagel arbeitet für den Mitteldeutschen Rundfunk, berichtet über Pegida und geht auf Demonstrationen der Bewegung. Er schildert uns, wie mulmig er sich dort fühlt.
Es ist äußerst unangenehm für einen Reporter, mitten unter dem Pegida-Volk zu stehen und sich all die Beschimpfungen anhören zu müssen. Flüchtlinge seien Invasoren, Vergewaltiger, Terroristen, Gegendemonstranten seien faul und gewalttätig, Politiker seien Volksverräter.
Ich sage euch, glaubt ihnen kein Wort.
So Pegida-Frontmann Lutz Bachmann am 1. Mai auf dem Dresdner Schlossplatz. Und Journalisten verbreiten sowieso nur Lügen, außer jene, die ihre eigenen Wahrheiten verkünden, wie Jürgen Elsässer mit seinem Magazin. Er schrieb noch vor 10 Jahren für linke Blätter. Nun aber wettert er gegen die ehemaligen Kollegen und erntet besonders in Dresden viel Beifall.
Und da sage ich wirklich, das ist keine Presse, das ist...
Es kostet jedes Mal Überwindung, derlei Kundgebungen vor Ort zu verfolgen. Aber als Kenner der Szene wird man immer wieder darum gebeten. Es geht um eine sachliche und vor allem differenzierte Berichterstattung. Doch schon lange bleibt das Mikrofon besser in der Tasche. Mit offenem Senderlogo bei Pegida zu erscheinen, könnte als Provokation empfunden werden. Vorsicht ist geboten. Immer wieder gab es verbale oder auch körperliche Angriffe. Etwa Ende August 2016. Auf dem Dresdner Neumarkt. Da fiel Nebenstehenden doch das Aufnahmegerät auf, trotz des schwarzneutralen Windschutzes. Es ging darum, die Reden zu dokumentieren, möglichst in Lautsprechernähe. Der fränkische Rechtsnationalist Michael Stürzenberger wetterte damals gegen Einwanderer.
Die wollen alle ins gelobte Land hierher. Wollt ihr das auch?
Nein!
Richtig, Freunde!
Hormongesteuert
Halbaffen. Man fühlte sich ertappt. Eine schlichte Erklärung, Rundfunkjournalist zu sein, genügte den Umstehenden nicht. Sie wurden aggressiv. Nehmt ein Mikro weg oder es passiert was. Stasi-Spitze. In solch einer Situation bleibt einem nichts anderes übrig, als sich zurückzuziehen, zumal die Angreifer versuchten, Fotos zu machen. Am Ende im Netz zu landen oder auf einer schwarzen Liste, will man das? Die Polizei hat auf eine Anzeige bisher nicht reagiert. Möglicherweise sind solche verbalen Angriffe und Rangeleien normal geworden. Es floss ja kein Blut, anders als bei einer Kollegin in Leipzig. Aber wer fragt schon nach den Ängsten von freien Journalisten? Selber schuld. Im Dezember, kurz nach dem Anschlag in Berlin, gab es eine Mahnwache am Dresdner Altmarkt, am Rande des Striezelmarktes. Ein paar Dutzend Pegida-Anhänger hatten sich da versammelt. Beteiligt waren auch Aktivisten der Identitären und der 1%-Bewegung. Fotografen und Kamerateams wurden lautstark beschuldigt, den Terroristen in die Hände gespielt zu haben. Wenn es mal anders kommt, dann gnade euch Gott, drohte ein Demonstrant. Dieser Satz war schon öfter auf Pegida-Kundgebungen zu hören. Solche Sätze erinnern erschreckend an die frühen 30er Jahre, wie der Begriff Lügenpresse. Und so fühlt man sich als Reporter auch heute bedroht. Der Name des Autors fehlte deshalb im nachfolgenden Online-Artikel.
Bascha Mika war früher Chefredakteurin der Taz und ist seit 3 Jahren Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Ich habe sie gefragt, wenn wir diese hasserfüllten Rufe hören, die inzwischen bei solchen Demonstrationen fast schon zum Ritual gehören, diese Lügenpresserufe, würden Sie sagen, die haben die Gewalt gegen Journalisten erst angeheizt, wo die Sprache verroht, da verrohen auch die Umgangsformen?
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Das merken wir ja auch in anderen politischen Zusammenhängen. Wenn sich eine gesellschaftliche Stimmung ändert, dann hat das auch in der Praxis Folgen. Das heißt, im Handeln der Menschen. Und genauso wie eine bestimmte Hass- und Hetzkampagne gegen Flüchtlinge immer dazu führt, das können wir in den letzten 20 Jahren beobachten, dass eben vermehrt Angriffe auf Flüchtlingswohnheime stattfinden. Genauso ist natürlich der verbale Angriff auf Journalisten die erste Stufe und dann kann es sehr schnell auch zu körperlichen Auseinandersetzungen kommen.
Und wie sollen Journalisten darauf antworten? Der Kollege Wolfgang Nagel sagt, es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich zurückzuziehen. Alles andere wäre dann ja wohl auch lebensgefährlich gewesen, aber das ist ja dann auch gewissermaßen ein Sieg für Pegida.
Ich weiß nicht, ob es ein Sieg ist, denn es ist ja ein Pyrrhus-Sieg. Denn diese Leute behaupten ja von AfD, Pegida und Co., dass sie eigentlich in der Öffentlichkeit nicht vorkommen. Und gleichzeitig machen sie mit allem deutlich, dass sie überhaupt keine Öffentlichkeit wollen. Sie wollen einfach Schicht im Schacht, was Pressefreiheit angeht, weil sie das Gefühl haben, sie werden irgendwie nicht gut behandelt. Und es ist etwas anderes, ob sich eine Zeitung oder ein einzelner Autor, eine Autorin einschüchtern lässt und dann diesen Menschen nach dem Mund schreibt oder überhaupt nicht mehr schreibt, oder ob man sich in einer unmittelbaren körperlichen Bedrohungssituation befindet. Denn dann wäre es ja völlig dumm, sich mit solchen Leuten körperlich anzulegen. Denn im Zweifelsfall sind die in so einer Situation in der Mehrheit.
Der Berufsverband DJV, also der Deutsche Journalistenverband, spricht sogar schon von No-Go-Areas für Journalisten in bestimmten Städten zu bestimmten Zeiten. Warum ist das so, dass sich die Wut derjenigen, die sich offenbar von der Gesellschaft ausgegrenzt fühlen, dann insbesondere auf Journalisten richtet?
Weil diese Leute Journalisten zur Elite zählen, zur sogenannten Elite. Die bestimmt, was in diesem Land passiert und die grenzt uns aus und wir bekommen keine Schnitte. Und zwar, wir können unsere Meinung nicht sagen, das, was wir politisch wollen, wird nicht gehört, denn es werden ja nicht alle Flüchtlinge rausgeschmissen. Und bei vielen von denen geht es natürlich auch darum, dass sie das Gefühl haben, ökonomisch abgehängt zu sein oder dass sie die Angst haben, ökonomisch abgehängt zu werden. Es sind ja auch viele Leute in der Mittelschicht, die überhaupt nicht konkret bedroht sind, aber die Angst umtreibt, dass sie eben wirtschaftlich abgehängt werden können.
Und haben wir vielleicht diese Ängste nicht ernst genommen als Journalisten, vielleicht dazu reflexhaft abgetan? Liegt da irgendwo auch Schuld auf unserer Seite?
Also ich würde nicht von Schuld reden, sondern ich würde von Verantwortung reden. Wir sind an bestimmten Punkten unserer Verantwortung tatsächlich nicht gerecht geworden, weil das ist eben die andere Seite der Medaille, wenn wir Journalisten zu einer Elite gehören. Elite in dem Sinne, dass wir in der Regel gut ausgebildet sind, dass wir die Möglichkeit haben, öffentlich Einfluss zu nehmen und dass wir, wenn auch nicht alle, aber viele von uns eben privilegierten Zugang haben zu den Mächtigen hier im Lande. Also insoweit gehören wir zu einer Elite und wir haben tatsächlich, wie die Politik auch, eine ganze Gruppe der Bevölkerung, mindestens ein Viertel, wenn nicht sogar ein Drittel der Bevölkerung, links liegen lassen. Nach dem Motto, die interessieren uns nicht, denn das sind A, weder Leser von uns, noch B, sind sie sonderlich interessant, weil wir haben genauso wie die Politik an vielen Stellen gedacht, na ja, die sind ja nicht so wichtig für die Gesellschaft, also können wir sie auch ignorieren.
Das heißt, es wäre jetzt schon auch Ziel für Sie und die FR, sich dieser Gruppe dann verstärkt anzunehmen?
Ich finde, wir müssen uns mit ihnen auseinandersetzen. Wir müssen in Maßen über sie berichten. Wir haben nämlich noch einen zweiten Fehler gemacht. Wir haben nicht nur eine bestimmte Gruppe der Bevölkerung in unserer Berichterstattung an vielen Punkten links liegen lassen, sondern wir haben auch überproportional über die AfD zum Beispiel berichtet. Selbstverständlich müssen wir über sie berichten. Aber wir müssen uns echt überlegen, ob jeder Stein, den irgend so ein bekloppter Pegida-Mensch ins Wasser wirft, ob der in den Medien dermaßen eine Kreise ziehen muss, wie es teilweise der Fall war.
Teilweise sind Reaktionen dann eben von deren Seite auch die der Wut. Haben Sie diese Wut auch schon mal abbekommen als Chefredakteurin früher der Taz, heute der FR, und dann auch als Frau? Wären Sie ja eigentlich dafür prädestiniert?
Also zu meinen Taz-Zeiten gab es ja Pegida und die AfD noch nicht. Da habe ich die Wut eher zu spüren bekommen, auch von Rechtsradikalen. Aber ich selbst war eigentlich persönlich körperlichen Angriffen zum Beispiel so gut wie nicht ausgesetzt. Aber seit ungefähr 2-3 Jahren ist es tatsächlich so, dass nach jedem öffentlichen Auftritt von mir ich unendlich viele Hassmails bekomme. Das kenne ich von früher gar nicht. Und zwar wirklich auch zum Teil sehr beleidigende Briefe und Mails, die absolut denunziatorisch sind, nach dem Motto, ich bin sowieso bescheuert, ich bin sowieso bekloppt, wer sich für Flüchtlinge einsetzt und für eine, wie ich finde, sinnvolle und vernünftige Einwanderungspolitik, der ist ein Feind dieses Landes oder eine Feindin dieses Landes. Und es ist inzwischen so, dass meine Assistentin diese Briefe und Mails vorsortiert, weil das vergiftet die Seele, sich ständig damit auseinanderzusetzen.
Nun könnte man sagen, wir beide führen hier gerade ein Gespräch oder eine Diskussion, aber immer noch ausgehend von einem sehr hohen Niveau. Immerhin gibt es viele Länder in der Welt, in denen Journalisten verhaftet oder ermordet werden. Gemessen daran, ist es dann nicht fast schon lächerlich, über sowas zu sprechen oder, sagen wir mal, über den Fall Böhmermann zu debattieren?
Nein, überhaupt nicht, weil wir müssen unsere Aufmerksamkeit ja auf alles richten, was sich zum Beispiel gegen die Freiheit der Presse wendet. Also es ist ja auch nicht so, dass wir den Blick abwenden dürfen von Menschen, denen es hier in diesem Land wirtschaftlich total schlecht geht und die ökonomisch abgehängt sind, nur weil es in anderen Teilen der Welt Menschen gibt, die verhungern. Also wir dürfen die Verhungernden oder die Hungernden genauso wenig alleine lassen, wie wir die Aufmerksamkeit hier nicht vernachlässigen dürfen. Und vor allen Dingen dürfen wir nicht vergessen, je mehr Journalisten in den Demokratien unter Druck geraten, desto weniger haben sie auch die Kraft und den Rückhalt, um gegen die Gegner der Pressefreiheit in anderen Ländern vorzugehen und die Verteidiger der Pressefreiheit in anderen Ländern, wo es sehr viel brutaler und schlimmer zugeht, zu verteidigen. Also es geht nur darum, dass wir hier nicht anfangen zu jammern. Aber auch wir müssen hier aufstehen. Wir dürfen nicht feige sein, egal ob es uns nun persönlich, unser Medium betrifft, ob es die Situation hier insgesamt im Land betrifft oder ob es eben um die Verteidigung der Pressefreiheit in anderen Ländern geht. Das ist es. Wir brauchen an allen Stellen Mut.
Bascha Mika, die Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau am Tag der Pressefreiheit. Die wird niemandem geschenkt, da hilft wohl nur Streiten, hat sie an anderer Stelle einmal geschrieben. Draufhauen auf Medien, das hatte vor 100 Jahren schon Konjunktur. Nun ein letztes Hörbeispiel aus dem Herzen des Journalismus und dem goldenen Zeitalter des Feuilletons. Ein Beispiel von Karl Kraus. Der sah sich in Wien vom Moloch-Zeitung herausgefordert. Aber anders als heute so oft, hatte seine Journalistenschelte noch Schliff und Stil.
Was ist der Journalist beim Element? Ein unser Denken störender, mit unseren Ohren hörender, mit unseren Augen guckender, uns auf die Zunge spuckender, uns die Kopfhaut juckender, unsere Kultur verdruckender, sich unser Blut verschreibender, doch uns nichts schuldig bleibender, ja uns die Zeit vertreibender, uns blendender und betäubender und unsere Felle beizender und unsere Hölle heizender, unsere Nase schneuzender, unsern Ekel reizender, mit seinen Händen redender, aber sonst uns ganz vertretender Agent.
Karl Kraus, Journalist und Anti-Journalist zugleich. Ist das noch politisch korrekt, wie er da Journalisten frontal angeht? Darf man so übertreiben? Inzwischen jedenfalls, so haben wir bei Bascha Mika gehört, sind Journalisten für Teile der Gesellschaft zum Feindbild geworden. Man traut ihnen nicht mehr vorbehaltlos oder kann eine andere Meinung als die eigene schlicht nicht mehr ertragen. was für die gilt, die diese Meinung lesen oder hören und sich darüber aufregen, was aber auch für die gilt, die diese Meinung verbreiten und damit Recht haben wollen. Haben wir also einfach verlernt, Debatten zu führen und uns auseinanderzusetzen? Das Internet wirkt da wie ein Fegefeuer. Es wird maßlos ventiliert. Statt Probleme zu lösen, wird gebasht, wie es Neudeutsch heißt. Demokratie lebt aber vom Streit und nicht vom Skandal oder vom Mundtotmachen, in dem Ängste und Sorgen zum Beispiel direkt als Pegida- oder AfD-Gedankengut gebrandmarkt werden. Und damit sind wir bei der politischen Korrektheit. Rainer Dachselt.
So, wir beginnen mit einem kleinen Rätsel. Was ist Political Correctness? A. Ein niederträchtiger Versuch von Gutmenschen, das freie Wort durch Sprachregelungen zu erwürgen. B. Eine gemeine Erfindung rechter Kampfrhetoriker, um nicht diskriminierende Sprache lächerlich zu machen. Na, hätten Sie es gewusst? Richtig ist natürlich beides. Wenn es um politische Korrektheit geht, sind die Hauptbeteiligten meist etwas unduldsam. Da ist man schnell mal ein Nazi oder auch eine linksversiffte Zecke, wenn man sich nicht mit der gewünschten Tendenz äußert. Der Begriff Political Correctness stammt aus den USA. Potenziell diskriminierende Worte und Wendungen sollen aus der Sprache und Schrift verschwinden oder durch garantiert diskriminierungsfreie Neubildungen ersetzt werden. Gute Idee? Naja, es führt auch in Deutschland zu skurrilen Erscheinungen wie dem Gendersternchen. Und wer immer noch Transsexueller statt Transmensch sagt, ist transphob und wahrscheinlich ein heteronormativer Cis-Mann, der queere People of Color unsichtbar machen will. Was das heißt? Unwichtig. Diese Horrorsprache wird außerhalb gewisser Akademikerzirkel nicht verstanden und nicht verwendet. Und hat daher wenig Chancen, die freie Rede zu unterminieren. Political Correctness als Bedrohung ist eher ein aufgeblasenes Feindbild von rechts außen. Von da, wo man schon den Verzicht auf das Zigeunerschnitzel als Schritt in die Diktatur empfindet. Sie ist allerdings durchaus eine Belästigung, wie jeder Lobbyismus, auch und vor allem im Namen einer guten Sache. Ein überflüssiger Versuch, die Lufthoheit über meiner Tastatur zu gewinnen. Es gibt eben ein paar Leute, auch in Ministerien, die mir ständig einreden, dass ich um Gottes Willen auf meine Sprache aufpassen soll. Dabei tue ich das doch schon und es gehört eben dazu, Schönfärberei und sinnlose Euphemismen zu durchschauen. Die Erkenntnis, dass das Wort Behinderter diskriminierend sei, Mensch mit Behinderung aber nicht, habe ich nie nachvollziehen können. Das sage ich aber noch gut, wenn es besser ankommt. Macht nichts. Lästiger wird es schon, wenn ich höre, dass das Wort Flüchtling diskriminierend sein soll, weil es ja an Hänfling und Lüstling erinnert. Aber warum denn nicht an Liebling und Schützling? Absoluter Blödsinn, der aber Kollegen dazu bringt, Geflüchteter oder geflüchtete Menschen zu sagen. Wendungen, denen man anmerkt, dass sie nur als moralisches Schmuckstück etwas taugen. Das kommt alles ganz menschenfreundlich daher, aber eigentlich steckt ein gefährlicher Gedanke dahinter. Dass nämlich Begriffe der Alltagssprache gewissermaßen von feindlichen Vorstellungen infiziert sind, von Rechten womöglich, und unheilvolle Wirkung auf den naiven Leser und Hörer ausüben. Weswegen man positiv wirkende Neuprägungen einsetzen muss. Und wie nennt man sowas? Genau, in beiden Fällen Manipulation. Und was tun wir dagegen? Wir achten schon auf unsere Sprache, aber ohne vorher in Listen nachzuschlagen, die von Verbänden und wohlmeinenden Organisationen verschickt werden. Und wir haben nicht ständig Angst davor, jemand auf den Schlips zu treten. Kurz gesagt, eine Selbstzensur findet nicht statt.
Haben wir es in den vergangenen Jahren also übertrieben mit der politischen Korrektheit oder können wir gar nicht korrekt genug sein? Manche sagen, wir brauchen mehr Mut zum Widerspruch. Andere sagen, so schlecht kann es um unsere Pressefreiheit ja nicht bestellt sein, wenn der Ruf nach weniger politischer Korrektheit fast schon zum guten Ton gehört. Gehen wir dem nochmal nach, zusammen mit Professor Horst Pöttger. Er ist Publizist, Sozial- und Kulturwissenschaftler an der Uni Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Pöttger, Selbstzensur war eben bei Rainer Dachselt das Stichwort. Greifen wir mal ein Beispiel heraus für vermeintliche oder tatsächliche Selbstzensur. Die Frage, ob man bei einem Straftäter das Herkunftsland nennen soll oder darf, darüber wurde nach Silvester in Köln heftig debattiert. Der Pressekodex sieht davor, dass das Land dann genannt wird, wenn es für das Verständnis der Tat notwendig ist, wenn es einen Sachbezug gibt, heißt es. Sie sagen, da brauchen wir keine Regel, das soll der Journalist selber entscheiden. Warum?
Ja, ich meine, dass diese Richtlinie 12.1 im Pressekodex, die jetzt auch kürzlich im März verändert worden ist, vom Presserat etwas verändert worden ist, dass die eine Einschränkung der Freiheit des Journalisten bedeutet, selbst zu entscheiden, worüber er wie berichten will. Diese Einschränkung ist nicht durch das Grundgesetz gedeckt. Im Grundgesetz, im Artikel 5, stehen ja auch durchaus notwendige Einschränkungen der Pressefreiheit. Diese Regel hat nichts mit Persönlichkeitsschutz zu tun. Wenn ich sage, zu welcher Gruppe ein Straftäter gehört, mache ich ihn noch nicht als Person identifizierbar. Es hat nichts mit Jugendschutz zu tun. Es hat auch nichts mit gesetzlichen Vorschriften zu tun. Und es hat auch nichts mit dem Richtigkeitsgebot des Journalismus zu tun. Es geht ja nur um zutreffende Zugehörigkeiten. Eine nicht existierende Zugehörigkeit, die darf man natürlich nicht hinschreiben.
Dennoch sagen Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund, da ist sie wieder die politische Korrektheit, dass sie sich durch eine solche Berichterstattung stigmatisiert fühlen, denn da tut's im Zweifel nichts zur Sache, ob jemand aus der Türkei zum Beispiel kommt. Das erklärt nicht unbedingt die Tat, sondern befeuert Vorurteile. Was erwidern Sie da?
Ja, diese Regel fordert ja dazu auf, über die Folgen des Berichtens nachzudenken. Also man soll daran denken, dass dadurch Vorurteile geschürt werden könnten. Sie fordert aber nicht dazu auf, über das Nichtberichten nachzudenken. Auch das Nichtberichten hat ja Folgen. Wenn ich das nicht nenne, kann das durchaus Folgen haben, die Ereignisse oder die Berichterstattung über die Ereignisse in der Kölner Silvesternacht haben das ja sehr deutlich gemacht. Das kann auch zur Folge haben, dass Menschen Medien nicht mehr vertrauen, weil sie glauben, ihnen wird etwas nicht mitgeteilt, was sie gerne wissen möchten oder was sie wissen müssten. Und ich meine, man muss auch über das Nichtberichten als Journalist nachdenken. Die Aufgabe des Journalisten ist, Öffentlichkeit herzustellen, zu berichten, Transparenz herzustellen, möglichst viele richtige und wichtige Informationen möglichst vielen Menschen zu vermitteln. Und da muss man eben auch daran denken, dass es Folgen haben kann, wenn man diese Pflicht nicht erfüllt. Und ich glaube, diese Regel, die ist nicht dazu angetan, über das Nichtberichten nachzudenken. Das finde ich problematisch.
Dieses Nichtberichten, das geht ja womöglich auch über diese Frage nach der Nennung des Herkunftslandes hinaus. Da hat die Journalistin Franziska Augstein schon vor 12 Jahren davon gesprochen, dass es unter Journalisten eine, Zitat, Selbstgleichschaltung gebe. Jetzt ist Gleichschaltung ja ein schwieriger Begriff. Er ist auch historisch diskreditiert. Aber wenn wir den runterbrechen auf Schere im Kopf, ist das so eine Art vorauseilender Gehorsam, bloß nicht anecken, weil es einen Anpassungsdruck gibt, weil das Ärger geben könnte oder die Quote vermasselt?
Ja, es gibt unter Journalisten sicher auch etwas, das Elisabeth Nölle-Neumann die Schweigespirale genannt hat. Auch Journalisten wollen sich nicht isolieren, wir alle wollen uns nicht isolieren. Wir haben eher die Tendenz, uns konform zu verhalten, uns konform mit dem zu verhalten, was wir für die vorherrschende Meinung, für die vorherrschende Auffassung halten. Also ich glaube, man kann überhaupt nicht bestreiten, dass es dieses Phänomen gibt, wie immer man es bewertet. Ich würde es eher kritisch bewerten. Ich würde sagen, das widerspricht unserem Menschenbild und Leitbild des mündigen Bürgers. Elisabeth Nölle-Neumann hat das mit der Gesellschaftlichkeit gleichgesetzt. Dem würde ich nicht folgen. Aber dass es das Phänomen gibt, kann man, glaube ich, nicht bezweifeln. Nur wenn man dieses Phänomen kritisch sieht, dann müssen Journalisten eben auch sich selbst an die Kandare nehmen und versuchen, eben diese Hemmung, sich gegen das vermeintlich Vorherrschende zu stellen, überwinden. Und das kommt meines Erachtens zu selten vor. Also auch in der journalistischen Zunft gibt es in der Tat, glaube ich, viel Anpassung an das, was man so unter Journalisten für das Richtige hält oder auch was man in der Politik für das Richtige hält.
Professor Horst Pöttger, Publizist, Sozial- und Kulturwissenschaftler an der Uni Hamburg. Vielen Dank. Eine staatliche Zensur findet nicht statt in Deutschland. Aber was findet statt? Darüber haben wir gesprochen heute Abend beim Tag, am Internationalen Tag der Pressefreiheit. Denn anders als viele andere Länder haben wir sie, die Pressefreiheit. Aber die Frage ist, ob wir auch wirklich das Beste daraus machen. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.